Jesus, hab du Dank dafür, dass wir jetzt heute Morgen hier zusammen sein dürfen und dass wir auf dich und dein Wort hören können. Herr, sprich du zu uns und nimm alles hinweg, was uns jetzt von dir wegziehen will. Amen. Guten Morgen. Ich freue mich, heute Morgen wieder bei euch zu sein. Ich war jetzt schon mal ein paar Mal da, wie schon mal jemand gesagt hat. Als ich mir überlegt habe, worüber ich heute Morgen zu euch reden will, habe ich mir gedacht, Pfingsten ist erst 2 Wochen her und eigentlich ist es schade, wenn man darüber nur an diesem Pfingstsonntag drüber nachdenkt. Und so habe ich mich in den letzten Wochen mit dem Thema Pfingsten beschäftigt. Davon abgesehen, dass Pfingsten für die meisten Schüler ein ganz toller Termin ist, weil es da zusätzliche Ferien gibt, haben wir doch meistens Schwierigkeiten zu verstehen, was am Pfingsten geschehen ist. Wie war das damals mit dem Pfingsten? Was hat das mit dem Heiligen Geist so auf sich? Das ist für uns nicht so richtig greifbar. Wir können es oft gar nicht richtig so erfassen, was das mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Für viele Christen bleibt das Verhältnis zum Heiligen Geist etwas abstrakt. Als der Apostel Paulus in der Apostelgeschichte, in Apostelgeschichte 19, nach Ephesus kommt, fragt er die Gemeinde dort, ob sie den Heiligen Geist empfangen hätten. Und die Gemeinde antwortet ganz lapidar: Wir haben noch nicht einmal gehört, dass es den Heiligen Geist gibt. Wir wollen uns heute mit dem Heiligen Geist beschäftigen, mit dem Geist Gottes. Und wir schauen uns dazu das so ganz andere Pfingstfest näher an. Wir wollen uns dem Thema nähern in 3 Überlegungen. Das Pfingstfest und seine Bedeutung. Zweitens, was der Geist bewirkt. Drittens, wir sind gemeint. In der Lesung, die uns die Monika vorher gelesen hat, nach der Bruns-Übersetzung, wie ich es gerade gehört habe, haben wir schon was gehört von diesem geschichtlichen Ablauf, was am Pfingsten geschehen ist. Ich habe gerade festgestellt, dass ich in einer ganz tollen Zeit lebe. Erstens, wir haben sehr viele Bibelübersetzungen. Und ich bin jetzt davon ausgegangen, dass die Monika heute Morgen nach der Lutherbibel vorliest, weil das meine Lieblingsübersetzung ist, mit der ich einfach aufgewachsen bin. Darum habe ich mir heute die Hoffnung für alle mitgebracht, um das euch vorzulesen. Aber 2 modernere Übersetzungen ist jetzt nicht das, was ich wollte. Aber wir haben ja so eine tolle Sache. Es gibt ein Handy, da sind alle möglichen Bibeln drauf. Ich lese euch nach der Lutherbibel 1984. Das Pfingsterlebnis nochmal aus Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 13 und dann 37 bis 40. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen von Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer. Und er setzte sich auf jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer, aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt. Denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind das nicht die alle, die da reden aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder in seiner eigenen Muttersprache? Parder und Meder und Elamiter. Und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, in Kappadokien, in Pontus und der Provinz Asien, in Phrygien, in Pamphylien, Ägypten und in der Gegend von Kyrene, in Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber. Wir hören sie alle in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Und sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zum anderen, was soll das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, die sind voll süßen Weines. Und ab Vers 37, als sie aber das hörten, ging's ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Auch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Wir wollen uns einmal anschauen, was damals an dem Pfingstfest gefeiert wurde und was da geschah. Gefeiert wird Pfingsten 50 Tage nach Ostern. Daher auch die griechische Bezeichnung Pentekoste, die in vielen Sprachen eben von diesem altgriechischen her so übersetzt ist. Das christliche Pfingstereignis nach Apostelgeschichte 2 fand an dem jüdischen Fest Shavuot, ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausspreche, ich kann es nur so lesen, wie es da steht, Shavuot statt. Shavuot begann mit einem Festtag, an dem zwei Erstlingsbrote, Tieropfer und Tieropfer dargebracht wurden. Ein Tag der Freude und der Danksagung im Gedenken an die Befreiung aus Ägypten. In späterer Zeit wurde dann Shavuot als Jahrestag des Gesetzesempfanges am Berg Sinai gefeiert, wo das Volk Israel die Offenbarung, die Tora bekommen hat von Gott als Geschenk für das Volk Israel, das Wort Gottes. Während dieses Festes überschütteten sich die Kinder gegenseitig mit Wasser als Gedenken an die Gabe des Gesetzes durch Gott an Sinai. Shavuot bedeutet Wochen und weist mit diesem Namen auf diesen 50. Tag hin, 7 Wochen nach Pessach, 7 Wochen nach Pessach und dann eben der 50. Tag, dieser Jahrestag, Shavuot. Bereits aus dieser Tradition heraus stammt der Name Pentekoste eben auch, oder von dem Namen Pentekoste auch unser deutsches Wort Pfingsten her. Shavuot ist gleichzeitig ein Erntedankfest, da es den Abschluss der mit Pessach beginnenden Weizenernte markiert. Es war für die Juden ein Fest und ein Freudentag und sie kamen gerne zusammen und feierten diesen Tag mit viel Jubel, mit viel Gesang und mit viel Freude. Nicht nur, weil man dankbar war für die Ernte, die man einbrachte, sondern auch, weil Gott dem Volk sein Gesetz gegeben hat. Und es ist mit Sicherheit kein Zufall, dass gerade an diesem Tag Gott seinen Heiligen Geist gab. An dem Tag, an dem gefeiert wurde, dass Gott dem Volk das Gesetz gab. Was hatten die Propheten verheißen? Jeremia 31. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und ich werde es auf ihr Herz schreiben. Hesekiel 36. Ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Es war kein Zufall, dass am Pfingsten genau auf dieses jüdische Wochenfest hin, an dem der Empfang des Gesetzes gefeiert wurde, dass an diesem Tag Gott durch den Geist Gottes sein Gesetz in die Herzen der Menschen des Volkes Gottes schrieb. Und nicht nur des Volkes Gottes, sondern in das Herz eines jeden Menschen, der sein Leben Jesus Christus gegeben hat. In Epheser 1, Vers 3 heißt es, in ihm, in Christus seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welches das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Ihr seid versiegelt mit dem Heiligen Geist. Ein Siegel hatte damals eigentlich zwei Aufgaben. Erstens markierte es oder identifizierte es den Besitzer oder den Schreiber einer bestimmten Sache. Da war klar, wo das Siegel drauf war, das hat der oder derjenige geschrieben oder es gehörte dem oder jenem. Das Zweite, das Siegel sorgte dafür, dass man nichts hinzutun konnte oder auch nichts herausnehmen konnte. Wenn wir versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist, heißt das, der Heilige Geist wohnt in uns, als wir gläubig wurden. Und dieser Geist bezeugt, dass wir Gottes Kinder sind. Das kann uns niemand mehr nehmen. Versiegelt heißt, nichts kann hinzugetan werden, nichts kann hinweggenommen werden. Ihr seid mit dem Heiligen Geist versiegelt und der bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Römer 8, Vers 16. Der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Zweitens heißt es aber auch, dass der Heilige Geist nun in uns wirkt und handelt. Er wohnt ja in uns. Vor dem Pfingstfest wurde der Heilige Geist immer nur für bestimmte Aufgaben oder für bestimmte Geschehnisse gegeben. Seit dem Pfingstfest wurde der Geist ausgegossen in die Herzen, versiegelt. Und darum feiern wir an diesem Tag den Geburtstag der Gemeinde. Bleibt also die Frage, was bewirkt der Geist Gottes? Was bedeutet es nun, dass wir versiegelt worden sind mit dem Geist Gottes? Welche Aufgaben hat der Geist Gottes? Der Heilige Geist wirkt schon in uns, bevor wir überhaupt Kinder Gottes geworden sind. 1. Korintherbrief, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Nur der Geist Gottes bewirkt. Nur der Geist Gottes, der in alle Wahrheit führen will, bewirkt, dass wir überhaupt etwas von Christus oder von Gott erkennen können. Und wenn wir Menschen werden, die Jesus angenommen haben in ihrem Leben, dann hat vorher der Geist gewirkt, dass wir erkennen können, wer Gott ist, wer Christus ist. Hier erkennen wir die eigentliche Aufgabe des Geistes Gottes. Er soll nämlich in alle Wahrheit führen. Das ist seine Aufgabe. Johannes 16. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkünden. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Der Geist Gottes soll in alle Wahrheit führen, über Gott selbst, über das, was einmal kommen wird, aber auch über das, was mein tägliches Leben, was mein konkretes Leben mit Gott bewirkt. Johannes 14, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Genau darum geht es letztlich, wenn wir über den Heiligen Geist nachdenken, wenn wir darüber reden, was der Geist wirkt. Der Geist Gottes öffnet uns die Augen darüber, wer Gott ist und wie Gott wirkt. Ohne den Geist Gottes können wir Gott nicht erkennen, können wir nichts erfahren von Gott Vater oder auch von Christus letztlich. Wer sind wir denn, dass wir glauben, mit unserem 1200 Gramm Gehirn etwas von dieser Größe Gottes begreifen oder verstehen zu können? Nein, wenn der Geist wirkt, gibt er uns Aufschluss darüber, wer Gott ist und was Gott in uns wirkt. Erst der Geist Gottes erschließt uns, wer und wie Gott tatsächlich ist. Nämlich auch der Heilige und der gerechte Gott, der nichts mit Sünde zu tun haben kann. Und weil der Heilige und gerechte Gott, der nichts mit Sünde zu tun haben kann, eine unendlich große Liebe zu uns hat, hat diese Liebe einen Weg gesucht, wie wir dennoch in diese Gemeinschaft mit Gott kommen können. Darum hat er all die Strafe und die Schuld, die wir durch die Sünde verdient hätten, die uns von Gott trennt, auf seinen Sohn Jesus Christus gelegt. Jesus Christus musste die Strafe am Kreuz tragen, die wir verdient hätten, damit wir in diese Gemeinschaft mit diesem heiligen Gott kommen können. Und Triebfeder des Ganzen war die Liebe Gottes zu uns. Jesus musste den qualvollen Tod am Kreuz erleiden, als Bezahlung für meine und für deine Strafe. Nur so war Gemeinschaft mit Gott möglich. Und wer diese Erlösungstat Jesu für sich in Anspruch nimmt, der kann Gemeinschaft mit Gott haben. Weil es aber immer noch so ist, dass wir in einer gefallenen Welt leben, dass wir mit dem alten Adam zu tun haben, geschieht es, dass wir immer wieder unsere eigenen Wege gehen und nicht danach fragen, was Gott von uns will. Nicht danach fragen, Gott, was hast du für mich für einen Weg, für einen Plan? Ja, oft wissen wir gar nicht, was der Wille Gottes für unser Leben, für unser konkretes Leben ist. Jesus hat uns zwar vorgelebt, wie ein Gott wohlgefälliges Leben aussieht, aber das praktische Leben, das praktische Christleben vor Ort hier, das ist etwas, das ganz konkret gelebt werden muss. Und weil die Beziehung zu Gott eine ganz lebendige Beziehung ist, kann es sein, dass der Wille Gottes in meinem Leben ein völlig anderer ist als im Leben von Monika. Gott ist ein lebendiger Gott, der in uns wirken möchte. Und zwar ganz konkret. Darum hat Gott uns den Heiligen Geist gegeben, der jedem von uns die Augen auftun soll über das, was in unserem Leben nicht nach dem Willen Gottes läuft. Die Aufgabe des Geistes ist, uns die Augen zu öffnen. Wir wurden versiegelt mit dem Heiligen Geist, der uns aufzeigen soll, was konkret für mich in meinem Leben der Wille Gottes ist. Sünde, die sich in meinem Leben ereignet, bezeichnet das Abwenden von diesem Gott. Das heißt mit anderen Worten, Sünde ist nicht das zu tun, was Gott für mich von mir will. Woher weiß ich aber, was Gott von mir will? Auch in ganz konkreten Situationen. Das genau ist die Aufgabe des Geistes, mit dem wir versiegelt worden sind. Uns die Augen zu öffnen darüber, wie Gott in unserem Leben wirken möchte. Was Gott in unserem Leben konkret möchte. Immer wieder höre ich in christlichen Kreisen die Frage, wie erkenne ich den Willen Gottes? Die Antwort ist ganz einfach. Bitte Gott darum, dass er dir seinen Willen zeigt. Und er wird es durch seinen Geist, mit dem du versiegelt worden bist, in uns deutlich machen. Er wird uns die Augen dafür öffnen, was dein Wille ist. Denn du bist versiegelt mit dem Geist Gottes, der mit dir reden möchte. Vielleicht fragst du dich, warum erkenne ich denn den konkreten Willen Gottes für mein Leben nicht? Es könnte sein, dass dir der Geist Gottes schon lange gezeigt hat, welchen Schritt er mit dir gehen möchte. Aber dass er nur darauf wartet, dass du es endlich mal tust, was er dir schon lange gezeigt hat. Ich glaube, dass viele Christen, die nach dem Willen Gottes fragen, keine Offenbarung des Willen Gottes brauchen, sondern einen Tritt in den Hintern, um endlich mal das zu tun, was wir schon lange wissen. Und ich muss euch gestehen, ich gehöre auch oft dazu. Gott führt nicht den fünften vor dem zweiten Schritt. Er erwartet, dass du das tust, was er dir schon lange gezeigt hat. Wenn wir dem Geist Gottes wirklich Raum geben, um in unserem Leben zu handeln, dann wird er uns in alle Wahrheit führen. Das ist eine Verheißung. Dann werden wir in ihm einen Fürsprecher für unser Leben haben, der uns immer tiefer in die Gemeinschaft mit Gott bringt, der uns auch immer mehr offenbart von dem Willen und Wesen Gottes. Und ich finde den Vers in Römer 8 so klasse. Da steht: Und der Geist Gottes vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen vor Gott. Das muss man sich mal vorstellen. Ich lebe hier und ich versuche, mein Leben in Ordnung zu bringen. Und Gott möchte mit mir reden. Und der Geist Gottes steht als Vermittler da und jammert Gott die Ohren voll und sagt: Hilf doch diesem Manfred endlich mal, sein Leben auf die Reihe zu kriegen. Ich finde es klasse. Wenn wir in dieser Gemeinschaft mit Gott sind, in der der Geist Gottes uns führen kann und darf, dann wird er all diese Dinge in uns verändern, wachsen lassen, die ein Leben mit Christus mit sich bringen, die wir kennen als die Früchte des Geistes aus Galater 5. Liebe, Freude, Frieden und so weiter. Es ist so mit einer Freundschaft oder mit einer Ehe. Meine Frau und ich, wir sind jetzt 33 Jahre verheiratet. Viele Dinge, die ich tue, tue ich nicht, weil es zu einer guten Beziehung gehört oder weil es halt gerade Pflicht ist. Ganz, ganz viele Dinge tue ich deswegen, weil in dieser Verbindung mit ihr, in dieser Gemeinschaft, in dieser Liebe, es mir ein Bedürfnis ist, ihr zu begegnen und ihr einfach das zu geben, was sie braucht und was sie möchte. Und genau das ist diese Beziehung. Diese Beziehung ist genau das, was der Geist Gottes in uns wirkt. Wenn wir in dieser engen Gemeinschaft und Beziehung mit Gott sind, wird der Geist wirken, dass wir diese Früchte bringen. Das muss ich mir nicht krampfhaft aus den Rippen leiern. Das wird der Geist in uns schaffen, weil er uns in diese immer tiefere Gemeinschaft mit Gott führen möchte. Die Frucht muss sich doch nicht darum kümmern, dass sie wächst. Sie muss nur gucken, dass sie am Baum bleibt. Das heißt doch nichts anderes, als dass all die Dinge in unserem Leben wachsen werden, die wir in unserem Leben mit Gott als diese Früchte des Geistes auch dann erleben werden. Stück für Stück, nicht von heute auf morgen, Stück für Stück. Wir sind gemeint. An dem Pfingstfest in unserer Geschichte geschah etwas ganz Besonderes. Die Israeliten kamen zusammen, um, wie schon Jahrzehnte vorher, das Schabbatfest zu feiern. Nicht nur die Israeliten, sondern aus allen Teilen der bekannten Welt damals kamen die Menschen zusammen. Sie freuten sich darauf, denn es war ein Freudenfest, ein Jubelfest. Wie vorher schon gesagt, mit viel Singen, mit viel Feiern, mit Sicherheit auch Essen und weiß ich was alles. Doch dieses Mal war alles ganz anders. Das jahrzehntelang gewohnte Feiern war plötzlich jäh abgebrochen. Die Gesänge waren verstummt. Die Hochstimmung war verflogen. Etwas Ehrfürchtiges trat auf einmal auf. Es geschah etwas, womit die Jünger und die Israeliten nicht gerechnet hatten und was sie auch nicht einordnen konnten. Der Heilige Geist kam in Form von Feuerflammen auf die Menschen herab. Und dann fingen diese ergriffenen Menschen auf einmal an zu predigen. Von dem zu reden, was der Geist Gottes ihnen eingab. Und jeder dieser Menschen hörte die Männer, die da reden, in seiner eigenen Muttersprache sprechen. Als die Menschen zum Turmbau Babel damals sich auf Gottes Stufe erheben wollten und sich anmaßen, Gott nahe zu sein, wurden ihre Sprachen verwirrt, weil sie etwas taten, was nicht nach Gottes Willen war. Hier am Pfingsten geschieht genau das Gegenteil. Gott bewirkt, dass die Stimme, die sie hören, jeder in seiner Muttersprache hört. Das heißt, hier war was ganz Verbindendes zusammen. Hier war etwas zusammen, wo Gott einfach gewirkt hat. Und jedem war klar, hier handelt Gott. So wie Gott auch damals beim Turmbau zu Babel gewirkt hat. Da sprachen die vom Geist ergriffenen Menschen von dem, was ihnen der Geist eingab. Und jeder verstand in seiner Muttersprache. Jedem war klar, das kann nur Gott wirken. Sie hörten dann auf die Predigt des Petrus. Er machte den Menschen deutlich, dass das, was da jetzt geschehen ist, schon lange in der Heiligen Schrift vorausgesagt war. Wir haben vorher schon ein paar Verse davon gehört. Er predigte auch von dem, was noch kommen wird in der Zukunft. Aber vor allem predigte Petrus über diesen Christus, den die Menschen dort ans Kreuz genagelt haben. Den Gott auferweckt hat und ihm den Geist gegeben hat, den er jetzt ausgegossen hat auf alle Menschen. Jedem war klar, hier ist Gott am Werk. Und dann steht in unserem Text so ganz lapidar drin: Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und sie fragten, was sollen wir tun? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich weiß nicht, warum ihr heute Morgen hierher gekommen seid. Vielleicht, weil es gute Tradition ist, als Christ am Sonntagmorgen in den Gottesdienst zu gehen. Und das ist gut so. Ich weiß nicht, warum ihr heute Morgen hierher gekommen seid. Vielleicht seid ihr gekommen, weil euer Partner euch aufgefordert hat, zu kommen. Gut gemacht, Partner. Vielleicht aber wolltet ihr einfach nur etwas Gemeinschaft erleben, miteinander haben. Und auch das ist gut. Aber habt ihr damit gerechnet, dass der Heilige Geist heute Morgen mit euch reden möchte? Dass der Heilige Geist, mit dem ihr versiegelt seid, heute Morgen zu euch, zu dir ganz persönlich reden möchte? Vielleicht wollte der Geist Gottes schon heute Morgen, als du bei der Losung, als du die Losung gelesen hast, zu dir reden, aber du musstest dich ja fertig machen für den Gottesdienst. Vielleicht hat der Heilige Geist heute Morgen schon durch die 2, 3 Lieder zu dir gesprochen oder wollte zu dir reden. Aber du hast dich mehr mit dem falschen Ton oder mit der falschen Abfolge von den Liedern beschäftigt. Vielleicht wollte der Geist Gottes heute Morgen zu dir reden durch die Worte des Predigers. Aber der hat für dich keinen klaren Satz herausgebracht und hat sich außerdem schon 5-mal versprochen. Vielleicht will der Geist heute Morgen zu dir reden im Abendmahl. Aber du bist bei den Gedanken schon am Mittagessen, das du zubereiten musst. Auf der Bundeskonferenz in Kassel dieses Jahr hat Friedberg Nese einen Satz geprägt oder gesprochen, der mich beschäftigt hat. Er sagte, heute will ich mich besuchen, mal sehen, ob ich da bin. Bin ich heute bei mir zu Hause? Oder bin ich schon auf dem Sprung zum nächsten Tagesordnungspunkt? Bin ich zu Hause und habe Zeit zu hören? Oder bin ich schon wieder gehetzt durch den nächsten Termin? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir geht es oft so, wenn ich morgens im Gottesdienst sitze und der Predigt zuhöre. Ich merke, wenn mich Gott anspricht und wie es mir durchs Herz geht, wie es mich beschäftigt. Und dann komme ich nach Hause, meine Frau macht das Mittagessen, wir essen zusammen und schon steht der Besuch da, mit dem ich vielleicht gar nicht gerechnet habe oder der sich angemeldet hat. Und auf einmal wird das Reden Gottes ganz leise. Und ich vergesse, was da war. Die Menschen dort, es ging ihnen das Herz und sie fragten, was sollen wir tun? Und Petrus sagt es ihnen, tut Buße, wendet euch wieder diesem Gott zu. Wenn der Geist Gottes zu uns spricht, ist es wichtig, darauf zu reagieren. Zu fragen, Herr, was willst du mir sagen? Herr, was soll ich tun? Herr, welchen Schritt möchtest du mit mir gehen? Er hat verheißen und dir zugesagt, dass er das sagen wird. Aber manchmal spricht der Geist Gottes sehr leise. Wenn du nach Hause kommst und es für dich einfach nur ein schöner Gottesdienst war, dann ist es schön für dich, aber mehr auch nicht. Sind wir bereit, auf das zu hören, was uns der Geist sagt? Heute Morgen? Bist du zu Hause bei dir? Oder schon wieder auf dem Sprung? Heute, wenn der Geist Gottes zu dir spricht, höre auf seine Stimme. Amen. Ich lade ein, einfach diesem Gott Antwort zu geben auf das, was er vielleicht in euch jetzt spricht. Lasst uns eine Gebetsgemeinschaft haben, ich mache den Abschluss. Dass ich wirklich zu Hause bin, wenn du mit mir sprechen willst. Dass ich hören kann und dass nicht dieser Alltagstrott deine Stimme in mir zum Verschweigen bringt, zum Verstummen bringt. Herr, rede zu mir und schenk mir auch die Fähigkeit, dich zu hören. Nimm das weg, Herr, was mich von dir wegziehen will. Nimm das weg, Herr, was deine Stimme in mir blockiert. Denn du redest zu mir. Danke, dass du das auch heute Morgen tun wirst. Amen. Es ist überhaupt nicht meine Art, wenn jemand betet, irgendwas darauf zu sagen. Aber eins möchte ich sagen. Der Geist Gottes ist ausgegossen. Heute, hier. Das muss er nicht mehr tun. Das hat er gemacht. Das Problem ist nur, wir sind versiegelt mit dem Geist. Aber es braucht manchmal so ein bisschen was, bis der Geist die Möglichkeit hat, in uns den Raum zu gewinnen. Wir müssen ihm Raum geben. Aber ausgegossen ist er. Amen.